Hallo und herzlich willkommen zu einem Vorgespräch, bei dem wir einiges zu besprechen haben, denn zwei der größten Artists überhaupt haben Stress und das schon seit einer ganzen Weile. Wir reden also über den Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake, über den ESC, wo es auch ein paar Skandälchen gab und über gute Musik, unter anderem der Song Starburster von Fontaines D.C., meiner wahrscheinlich Top 3, Top 4 Band überhaupt. Oha. Und was hast du noch im Gepäck?
Ich habe noch Konzerte live gesehen von Nils Keppel, Elli Preis, Steintor Herrenchor und Paula Hartmann, über deren Album wir ja auch noch quasi im Anschluss an dieses Vorgespräch sprechen, in der nächsten regulären Folge. Ist schon ein bisschen draußen, aber ist einfach sehr besprechenswert nach wie vor.
Ja, definitiv. Aber lass uns mal einsteigen mit Kendrick und Drake, weil das hat ja durchaus in den letzten Tagen und Wochen dann doch zu einer großen Diskussion geführt und zu großen oder vermeintlich großen Leaks. Man weiß es ja nie so ganz, was wirklich stimmt, weil Quellenangaben sind dann ja meistens doch nicht vorhanden bei gewissen Vorwürfen. Aber vielleicht erstmal so zum Einspiel, wie hast du das so generell wahrgenommen? Wie ist das auf dich eingeprasselt? Weil ich muss sagen, mein erster Eindruck war, what, Drake und Kendrick haben Beef? Was habe ich verpasst? Wie ist dieser Beef überhaupt entstanden? Wie ging das Ganze los? Also für mich sind die halt zu groß, um Beef zu haben auf dieser Ebene. Also am Anfang war es ja noch so recht oberflächlich, da habe ich das noch als so kleine Promo-Aktion wahrgenommen, aber das switchte dann ja dann doch so über in so ein, okay, jetzt wird's wirklich, jetzt kommen schon rufschädigende Anschuldigungen, was ja dann doch etwas unüblich ist für diese Größe von Künstlern.
Diese Spannung zwischen den beiden sind ja schon ein bisschen länger da, aber halt nur so, dass man immer so gemutmaßt hat, oh, hier werden so subliminal Shots getaked. Und dann habe ich tatsächlich halt nur so ein bisschen auch über Ecken von diesem Like That Hidden Feature auf dem Metro und Future Album gehört, weil das auch, also die haben mal zwei Collabo-Alben innerhalb von so 2-3 Wochen gedroppt oder so und das ist einfach so an mir vorbeigegangen. Den Song habe ich dann halt mitbekommen und das dann so, das so ein bisschen hochgekocht wurde und dann halt die Flut von Drake erstmal, dann, dass er Push-Ups gedroppt hat und den Tailor-Made Freestyle, die habe ich dann so mitbekommen und gehört. Und dann war ich einfach so ein paar Tage draußen, irgendwie so ein Wochenende gefühlt und hab dann danach erst so Euphoria, 616 in L.A. und Family Matters so nachgehört. Und dann bin ich quasi so direkt in die richtig heiße Phase eingestiegen. Deswegen gab es bei mir gar nicht so ein großes drauf vorbereiten und hinfiebern, sondern eigentlich jetzt die paar kritischen Tage, in denen das meiste passiert ist, habe ich halt so nachgearbeitet und dann quasi so Not Like Us und jetzt The Hard Part 6 als letzten Song bis jetzt von Drake quasi dann so live mitbekommen und dann auch direkt alle Reactions geguckt auf YouTube, die es gibt und alle DJ Academics Videos, die es gibt, wo ich mich auch ein paar Tage vorher habe ich mich noch selber gefragt, wer guckt den eigentlich und warum? Und dann, weil er halt einer der lamesten, aber schnellsten Leute im US-Rap-Geschehen ist. Das war so mein Verlauf. Und natürlich halt so, wie du sagst, so ist es halt schon spannend, das erste Mal so in dieser Generation so ein Beef diesem Ausmaß zu sehen. Also von wirklich so. Also das Drake-Pusher-T-Ding hat ja auch ein bisschen davon gelebt, dass halt einer offensichtlich der riesen kommerzielle Faktor ist. Und bei denen ist es halt schon spannend, weil da irgendwie mehr dranhängt, auch irgendwie an Bedeutung für diese ganze Rap-Generation.
Ja, zumal ich ja auch Kendrick nie als so krassen Battle-Rapper wahrgenommen habe, während bei Pusher-T ich da schon irgendwie mehr so die Aggression auch in den Songs generell gehört habe, wo ich dachte, ja, das passt besser ins Bild rein, aber also mir hat das von Kendricks Seite aus dann doch sehr schnell sehr gut gefallen. Also natürlich bin ich da auch ein bisschen schon mit so Vorschusslorbeeren reingegangen, weil ich einfach viel Kendrick höre und bis auf Partys relativ wenig Drake. Und ich empfinde Drake jetzt, und das ist, vielleicht klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich empfinde den jetzt auch nicht wirklich als Rapper. Mhm. Also das ist auch einfach so ein R&B-Artist mit Rap drin. Mhm. Was ich unterhaltsam an dem ganzen Ding finde, ist halt, dass Kendrick ja irgendwann quasi die Frequenz an Songs einfach erhöht hat. Und ich allein diese Vorstellung so lustig finde, dass die sich wirklich dann den ganzen Tag damit befassen, jetzt dann doch noch irgendwie über Connections was rauszufinden und das dann manchmal offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich dann halt in Zeilen irgendwie verarbeiten. Und das muss man Kendrick ja auch lassen. Also der hat nicht nur halt gute Fronts, weil Drake viel Angriffsfläche geboten hat, sondern er hat es auch sehr schön verpackt an sehr vielen Stellen und halt auch kreative Lines rausgehauen. Was bei mir persönlich für so ein Beef auch wichtig ist, dass es nicht nur dieses reine und du hast die vergewaltigt und da Backstage, da war eine 17. Und nicht nur das, sondern halt das auch noch in diese A-Minor-Line und so. Das ist schon einfach gut gemacht. Deswegen ist, also ich glaube, so, wer hat verloren, wer hat gewonnen? Ich würde schon sagen, Kendrick ist da ganz gut rausgekommen aus der Nummer. Aber er hatte auch den leichteren Standpunkt, weil er eben nicht, also er ist auch natürlich ein riesen Mainstream-Artist, aber auf einer anderen Ebene. Also so ein Drake-Konzert sieht, glaube ich, anders aus als ein Kendrick Lamar-Konzert, auch so von der Crowd her. Und die Leute, die auf dem Kendrick Lamar-Konzert sind, die sind vielleicht noch, die sind nicht zwingend mit Beefs irgendwie groß geworden, aber die wissen zumindest, was es ist und wo sich das befindet. Und ich glaube, bei Drake ist nicht jeder Zuhörer da unbedingt voll in diesem Game drin und hat dann auch Spaß daran, sondern wird sich dann erstmal gewundert, wieso wird denn da angegriffen. Aber dass das Ganze so eskaliert ist, jetzt vermeintlich, also weiß ich jetzt nicht, aber es fühlte sich schon an ein paar Ecken so an, als wäre das jetzt wirklich so tief ausgegrabene Sachen, die man halt nicht public haben möchte über sich, egal wie groß und wie schnell auch dann so eine Landschaft wieder vergisst. Trotzdem, das fand ich schon sehr, ja, irgendwie aufregend. Und dann auch dieses Nicht-Wissen, kommt noch mal was, kommt nichts. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Song irgendwie oft gehört habe und ich bin auch nicht in jedem Track so in die tiefe Analyse reingegangen. Aber zum Beispiel dieser Euphoria, den hattest du ja auch in die Gruppe geschickt damals, den habe ich dann echt sehr, sehr oft gehört, auch aufgrund dieser ganzen Beat-Switches. Den fand ich musikalisch halt auch einfach recht spannend. Also da steckte schon einiges drin. Aber ich muss, also die Drake-Seite habe ich so halb verfolgt und immer mal reingehört, aber irgendwie so die Art und Weise, wie Drake halt so Punchlines aufbaut, ist halt genau das, was ich nicht so mag. Muss man ja auch nicht können. Also man muss jetzt nicht der beste Beef-Artist sein. Das ist jetzt für mich keine wichtige Kategorie in der Musiklandschaft. Aber da merkt man halt schon, dass das ein sehr ungleiches Duell war, was zumindest so die Art und Weise von Battle-Rap angeht. Ja. Aber mich so als rausgehende Frage interessiert jetzt schon, was daraus wird. Also wie wird so das nächste große Nicht-Beef-Release von einem Drake und von einem Kendrick, wie wird das begleitet? Sind da, glaubst du, da sind jetzt, weiß ich nicht, zwei Seiten so hart voneinander getrennt, dass jetzt auch dann die Produzenten, die rundherum sich ja quasi auch für eine Seite entscheiden mussten, dass jetzt so Metro Boomin nie mehr wieder was mit Drake macht? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber andererseits, ich weiß es auch nicht. Es ist so offen noch für mich.
Ich glaube, es ist schon so der erste größere Cut, den wir so in der Generation erleben. Also ich glaube halt, vorher war alles immer so ein bisschen, naja, und wie, also allein wie, weiß ich nicht, ein Kanye so hin und her springt, der sich ja jetzt da in den Beef aus ein bisschen einzecken wollte, so ist es so beliebig von, ich arbeite nie wieder mit dem, ich arbeite wieder mit dem, wir sind wieder cool. Und deswegen fühlte sich das schon so zum ersten Mal wie so eine Divide an und auch irgendwie so ein Alchemist, der noch auf diesen Drake EPs Produktionen abgeliefert hat und dann noch so geile Insta-Posts rausgehauen hatte mit, ja, war schon krass, so mit dem größten Rap-Artist der Welt zusammenzuarbeiten, und der dann einfach so ein Leak-Video raushaut, wie er halt den Meet the Grams Beat gemacht hat für Kendrick. Und deswegen, das weiß ich nicht, es fühlt sich schon mehr einschnittig an als Sachen vorher, aber natürlich kann man es nicht genau wissen. Und ich finde es auch spannend, dass halt Drake zuletzt gedroppt hat und trotzdem ist es aber irgendwie, brauche ich jetzt keinen Kendrick-Song, um zu bestätigen, wie er das Ding gesweept hat irgendwie. Also Drake hat zuletzt gedroppt und es fühlt sich trotzdem so an, als ob von ihm halt noch was fehlt. Und das hat halt, wie du sagst, hat Kendrick halt von vornherein auf so eine ganz andere Ebene gehauen und auch so die Variation in den Songs. Also Euphoria ist halt ein geiler Kendrick-Song. Meet the Grams ist so dieser für so Rap, Battle-Rap-Beef-Leute, die sich einfach über einen Drumloop, den man auch nicht oft hören kann, also so passend ich den finde, aber dieses Klavier, das ist genauso bitter, wie der Song auch sein soll. Und dann halt noch mit Not Like Us so einen Tag später so einen Banger hinterhergehauen, den man halt, jetzt im Sommer in irgendwelchen Clubs gespielt wird, und greift so damit die Zielgruppe ab. Und deswegen hat der halt so unterschiedliche Rap-Ecken bespielt, während Drake halt so sehr in seiner mal singig, mal rapp ich etwas härter, aber alles in seiner Welt und wie du sagst, auch so oberflächlich einfach. Also es geht mir nicht mal um die krassen Vorwürfe, aber Kendrick hat es halt von vornherein so aufgebaut, so ey, hier hast du Sachen umgetwistet, warum sollte man dir glauben? Und dann kommt Drake zurück mit, aha, wir haben die Informationen bespeist und wo sind die Receipts? Aber man hat mehr das Gefühl, ja, wie kannst du so krass fokussieren, jetzt gerade im letzten Song, wo sind die Receipts, und sagst aber nur Dinge, die du nie im Ansatz bewiesen hast. Und selbst wenn nichts von alledem stimmt, was beide gesagt haben, hat Kendrick noch viel mehr Unterbau von diesem ich denke, was die Culture denkt, die Culture ist auf meiner Seite, wie er ihnen als quasi sagt, du bist kein Colleague, du bist Colonizer, und zeigt, wie er sich wo, aus welcher Ecke, aus Atlanta Sachen holt oder halt seine Akzente, die er immer wieder switcht. Und das sind so viele Sachen, auf die er noch gar nicht eingegangen ist, die halt wirklich künstlerisch sind und auf die er auch nie antworten wird. Und genau, und halt im Vergleich dazu sind halt, wie gesagt, unabhängig von allen möglichen Vorwürfen, ist es so oberflächlich, wie so ein Drake Sachen schreibt und sich schreiben lassen hat. Also es gab ja auch am Anfang dieses Bild von du bist Prince, ich bin Michael Jackson. Und dann sagt einfach bei einem der letzten Songs Drake einfach so, ja, vielleicht ist es andersrum. Und er bricht einfach so ne, Sachen, die über so 3-4 Songs etabliert werden, bricht er so auf für so einen schlechten Vergleich. Und das waren, also das sind so alles so Beispiele, die mir dann irgendwie hochkommen, wo ich denke, das ist auch ja einfach kein ebenmäßiges Duo. Und ich meine, ich habe jetzt
So, das war ein kleiner Vorgeschmack, und wer noch mehr haben möchte, der kann uns auf Patreon und oder Steady unterstützen und bekommt da nochmal einen ganzen Batzen mehr an Vorgespräch und allen weiteren Bonus-Content. Vielen Dank fürs Hören.